Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke. Herzlich willkommen. Zehn Jahre nach den ersten Protesten in Syrien fragen wir heute Morgen nach der Rolle der Europäer in dem blutigen Konflikt. Wir schildern in Europa heute das Erfolgsgeheimnis von Ministerpräsident Mark Rutte zum Auftakt der Parlamentswahlen in den Niederlanden und erklären, warum die Wahl des Impfstoffes in Moldau ein Politikum ist. In Damaskus, der Hauptstadt Syriens, gingen die Menschen, zu Beginn vor allem junge Erwachsene, auf die Straßen, um Reformen einzufordern und gegen das Assad-Regime zu protestieren. Das war heute vor 10 Jahren. Das Regime schlug die Demonstration brutal nieder. Hunderttausende sind der Gewalt seit den ersten Aufständen zum Opfer gefallen. Und nun, 10 Jahre später, ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht. Ein Großteil der Zivilisten, die noch im Land ausharren, leiden Hunger. Und der Diktator Bashar al-Assad ist noch immer an der Macht. Wohl auch, weil die internationale Gemeinschaft keine gemeinsame Linie fand, dafür aber einzelne Akteure wie Russland Einfluss genommen haben. Wir wollen an dieser Stelle fragen, warum sich die EU auf keine gemeinsame Syrien-Strategie einigen konnte und vor allem ein außenstehender Beobachter wurde. Ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin und Autorin Christine Hellberg. Sie hat bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien gelebt. Frau Hellberg, lassen Sie uns doch auf die Anfänge der europäischen Diplomatie blicken. Wie hat denn Europa reagiert zu Beginn, als auf die Demonstranten geschossen wurde?
Die EU ging damals sehr schnell auf Distanz, und zwar politisch, diplomatisch und auch wirtschaftlich. Das war ein wenig naives Wunschdenken auch damals im Spiel. Man dachte nämlich, dass Präsident Bashar al-Assad innerhalb von Monaten stürzen würde. Das lag auch an den Entwicklungen damals in Ägypten und Tunesien, wo ja die Machthaber zurücktraten sehr schnell. Also man hat dann im Mai 2011 schon Einreiseverbote verhängt gegen hochrangige Regimevertreter. Man hat deren Mögen einfrieren lassen. Und innerhalb von einem Jahr entwickelte sich daraus eine umfangreiche Sanktionierung des Landes. Und zwar vor allem gezielte Sanktionen gegen hunderte von Personen, Unternehmen, Geschäftsleute, Institutionen, auch Banken. Die landeten alle auf dieser Sanktionsliste, die bis heute gilt. Es wurde ein Waffenembargo erlassen, ein Importverbot für Öl. Und die Entwicklungszusammenarbeit wurde ausgesetzt, die damals ja durchaus sehr aktiv war mit Syrien. Und dann haben im Frühjahr 2012 eigentlich die meisten europäischen Botschafter Syrien verlassen. Und nach dem Massaker von El Hula, an das sich manche vielleicht noch erinnern, im August 2012, verwiesen dann auch mehrere EU-Staaten die syrischen Botschafter des Landes. Also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien waren das damals. Und das war durchaus schmerzhaft für das Regime. Denn im Gegensatz zu den USA hat Europa in den 2000er Jahren da durchaus eine wirtschaftliche Annäherung versucht, mit Syrien, also die EU war ein ganz wichtiger Handelspartner neben den arabischen Staaten und der Türkei. Insofern hat das Regime schon getroffen. Aber die Sanktionen blieben letztlich folgenlos. Ja, es ist ja auch das Einzige, was die EU bis heute tatsächlich jetzt an Maßnahmen gegen das Regime verhängt hat. Sie führten zu keinerlei Änderung der Machtverhältnisse, denn ohne eine politische Strategie sind die dann doch am Ende verpufft. Man hat gegen Gewalt protestiert, aber man konnte die Gewalt nicht stoppen, alleine mit Sanktionen.
Es gab ja sehr viele Treffen in Genf. Die Frage ist zum einen, warum die ergebnislos blieben und warum die EU beim Friedensprozess in Genf nur eine Nebenrolle gespielt hat.
Ja, federführend waren tatsächlich über die Jahre der russische Außenminister Lavrov und der damalige US-Außenminister John Kerry. Unter Trump kam ja eigentlich der diplomatische Prozess faktisch zum Erliegen. Aber das Problem war eigentlich von Anfang an ein strategisches Ungleichgewicht in diesem Konflikt, das eine diplomatische Lösung dann verunmöglicht hat. Denn Präsident Assad hatte eben Unterstützer, die bereit waren, nicht nur diplomatisch und politisch was für ihn zu tun, sondern seine Macht letztlich auch militärisch zu sichern, nämlich Russland und Iran. Und auf der anderen Seite bekam zwar die Opposition diplomatische Anerkennung auch von den Europäern. Die haben alle möglichen Konferenzen finanziert. Bewaffnete Gruppen haben aus den USA auch Waffen bekommen. Aber es ist nie ein wirkliches Gegengewicht entstanden. Ja, dafür hätte man zum Beispiel Schutzzonen schaffen müssen im Norden und im Süden. Auch das wurde ja diskutiert. Das hat sich aber keiner getraut. Und das hätte tatsächlich Machtverhältnisse auch geändert, die dann am Verhandlungstisch das Regime zu Zugeständnissen gezwungen hätte. Aber dazu fehlte der Mut, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Irak und in Libyen. Also die EU wollte sich auf keinen Fall in einen Konflikt mehr hineinziehen lassen.
Welche Mittel hätte die EU denn überhaupt noch, um einzugreifen?
Die EU hat vor allem Geld. Geld, das auch dringend gebraucht würde für den Wiederaufbau, der ja ungefähr 400 Milliarden US-Dollar kosten wird und den eben Russland und auch Iran nicht finanzieren können. Die EU ist schon jetzt einer der wichtigsten Geber internationaler humanitärer Hilfe. Also Deutschland und die USA sind die größten bilateralen Geber. 80% der humanitären Nothilfe kommt aus Europa für Syrien. Und die EU organisiert ja auch jedes Jahr seit 2017 den sehr wichtigen, die Geberkonferenz in Brüssel, die auch wieder Ende diesen Monats stattfinden wird. Diese humanitäre Hilfe ist leider vereinnahmt vom Regime in Damaskus. Das heißt, sie wird eben nicht nach humanitären Kriterien vergeben, sondern vor allem vom Regime bestimmt, wem und wo geholfen wird. Aber es gibt zwei Bereiche, in denen die EU doch eine wichtige Arbeit leistet. Das möchte ich auch erwähnen. Erstens mal hat die EU von Anfang an die syrische Zivilgesellschaft unterstützt. Dieser Konflikt hat eine sehr effektive und professionelle NGO-Szene hervorgebracht. Und das sind wichtige Partner für die EU bis heute. Und die EU kümmert sich intensiv um die strafrechtliche Verfolgung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit dort. Es gibt Anzeigen, es gibt Verfahren, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in Schweden, in Österreich, in den Niederlanden. Es gibt erstmals eine deutsch-französische Ermittlungsgruppe seit 2018, die zu 3 Haftbefehlen geführt hat gegen hochrangige Geheimdienstvertreter. Das bedeutet also, europäische Ermittler, Staatsanwälte und Gerichte schaffen da ganz wichtige Grundlagen für eine Übergangsjustiz und eben auch langfristig für Gerechtigkeit, für Aussöhnung und einen gesellschaftlichen Frieden in Syrien.
Es war relativ schnell erkennbar, dass die EU auch in Syrien keine gemeinsame außenpolitische Linie gefunden hat. Warum gibt es keine mutige Initiative, der sich alle angeschlossen haben?
Die letzte gemeinsame EU-Position sagt eigentlich, dass man kein Geld für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen möchte, bis es einen glaubwürdigen politischen Übergang gibt in Syrien. So, und dieser ist überhaupt nicht in Sicht. Und damit ist die EU faktisch handlungsunfähig. Sie ist auch zunehmend gespalten. Es gibt erste Staaten, vor allem in Osteuropa, die sich wieder annähern wollen an das Regime. Und das große Problem der EU ist ja, dass im Falle Syriens Europa einen sehr hohen Preis bezahlt für dieses eigene außenpolitische Versagen. Man trägt nicht nur die Kosten der humanitären Katastrophe in der Region, sondern die EU hat mehr als 1 Million Syrer aufgenommen, sehr widerwillig, sehr planlos. Diese schutzbedürftigen Menschen mussten ja ihr Leben riskieren und ihre Ersparnisse den Schleppern geben, um nach Europa zu gelangen. Und diese sogenannte Flüchtlingskrise hat Europa ja auch weiter destabilisiert. Rechtsnationale Kräfte sind erstarkt und das hat uns auch gespalten in Europa.
Wie könnte die EU denn jetzt noch Einfluss nehmen? Mit welchen Mitteln? Es gab ja auch Versuche zum Beispiel von der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer, die mal diese Schutzzone vorgeschlagen hat, die Sie vorhin auch schon kurz erwähnt haben.
Ja, das war 2019 zuletzt, als die Türkei den kurdisch kontrollierten Nordosten angriff und die USA ja unter Trump damals den eigenen Rückzug ankündigten. Also mehr Engagement der Europäer wäre gerade im Nordosten denkbar und wäre vor Ort auch willkommen. Ein Drittel des Landes ist davon betroffen. Das ist ein kurdisch autonom regiertes Gebiet. Dort liegen wichtige Öl- und Gasvorkommen für Syrien, landwirtschaftliche Nutzflächen. Und die EU hat dort eigentlich einen Verbündeten, nämlich die SDF, die syrischen demokratischen Kräfte, mit denen man gemeinsam den IS bekämpft hat. Aber danach hat man eben diese kurdischen Kräfte alleine gelassen. Die bewachen bis heute tausende IS-Kämpfer und sie kümmern sich um zehntausende Angehörige von IS-Kämpfern, insbesondere Frauen und Kinder und darunter eben mehrere hundert europäische Staatsbürger. Und die haben sich in Deutschland, Frankreich, Belgien und Großbritannien radikalisiert. Und die EU-Staaten sind noch immer nicht willens, diese eigenen Staatsbürger zurückzuholen. Und das wäre ein erster Schritt. Die kurdische Selbstverwaltung braucht finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung. Deutschland tut sich da sehr schwer wegen des Verhältnisses zu Präsident Erdogan in der Türkei. Mhm. Frankreichs Präsident Macron ist dort sehr viel mutiger. Der hat schon SDF-Vertreter 2019 in Paris empfangen. Also die EU wäre gut beraten, wenn sie da weniger erpressbar wäre durch Präsident Erdogan in der Frage der Geflüchteten. Und dann könnte man eine unabhängigere Politik in Syrien machen und diese kurdische Autonomiezone unterstützen, mindestens finanziell.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Über die Rolle der Europäer sprach ich mit Christine Hellberg. Sie ist Syrien-Expertin und Autorin. Die Niederländer wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Doch wegen der Corona-Pandemie wird die Wahl auf 3 Tage verteilt und beginnt schon heute. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Mark Rutte mit seinen Rechtsliberalen zum 4. Mal Premierminister wird, ist hoch. Das hätte vor ihm noch keiner geschafft. Die größere Frage scheint schon eher zu sein, mit wem Rutte dann regieren soll. Den Umfragen zufolge könnten mindestens 5 Parteien nötig sein für eine mehrheitsfähige Koalition. Die Details schildert uns Kerstin Schweighöfer aus Den Haag.
Wie Jesus läuft er über das Wasser, in Sandalen gehüllt in ein weißes, wehendes Gewand, umringt von den Händen unzähliger Ertrinkender, die hilfesuchend aus dem Wasser ragen. Nur ist es nicht der See Genezareth, sondern der Hofteich im Regierungsviertel von Den Haag. So hat ein Karikaturist vom NRC Handelsblatt den niederländischen Premierminister Mark Rutte abgebildet. Denn Rüttes rechtsliberale VVD-Partei liegt seit Monaten in den Umfragen uneinholbar an der Spitze. Keine Experimente bitte, lautet das Motto der niederländischen Wähler. In der Corona-Krise setzen sie auf Rutte als erprobten Krisenmanager. Zu Recht, findet Constant Tünissen. Der 77-Jährige ist ein überzeugter VVD-Wähler, schon seit 1961. Weil er aus einer Unternehmerfamilie kommt und selbst Unternehmer war.
Auch ich bin für Eigenverantwortlichkeit. Auch ich finde, der Staat sollte sich nicht überall einmischen. Rutte ist ein fantastischer Premierminister. Ich kenne niemanden, der uns die letzten 12 Monate besser durch die Corona-Krise hätte lotsen können.
Seine Frau Ellen kann ihm da nur beipflichten. Ohne Corona, davon ist sie überzeugt, wäre die VVD in den Umfragen nicht ganz so groß. Rutte könne auf einen doppelten Bonus vertrauen, bestätigt Politologe André Kraul von der Freien Universität Amsterdam. Den Premierministerbonus und den Corona-Bonus.
Ja, was interessant ist, denke ich, ist.
Bei diesen Wahlen, und das ist interessant, scheinen die Wähler nicht mit der Regierung abrechnen zu wollen. Und das trotz gigantischer Pannen und Pleiten unter seiner Führung.
Jüngstes Beispiel der Skandal um das Kinderbetreuungsgeld, der Mitte Januar zum Rücktritt des Kabinetts geführt hatte. Das Finanzamt hatte 20.000 Eltern zu Unrecht des Betrugs bezichtigt. Oder die gewalttätigen Ausschreitungen Ende Januar nach der Einführung der nächtlichen Ausgangssperre. Aber, so die niederländische Journalistin Petra de Koning, die eine viel beachtete Biografie über Rutte geschrieben hat,
irgendwie schafft er es immer, eine Krise für sich zu nutzen. Das schafft sonst niemand. Selbst die Ausschreitungen. Rutte hat sie einfach knallhart und undifferenziert als kriminelles Verhalten verurteilt. So konnte er seine VVD als Law-and-Order-Partei profilieren.
Außerdem sei der inzwischen 54-Jährige in der Politik in seinem Element, wie ein Fisch im Wasser. Andere Politiker würden zuweilen leiden, Rutte nie.
Schon mit 15, 16 übte er mit seinem Freund politische Interviews. Er war der Premier, der Freund ein Journalist. Außerdem ist er auf der Hut. Er schreibt nie E-Mails. Er ruft immer an oder zurück und sorgt dafür, dass er keine schriftlichen Spuren hinterlässt.
Und egal, ob rechts oder links, gläubig oder nicht, Rutte kann mit allen. In den verschiedensten Konstellationen hat er seit 2010 regiert. Dass sein Beiname Mr. Teflon laute, komme nicht von ungefähr, so Politologe André Kraul.
Rutte bezieht nie wirklich Stellung. Er hat schnell erkannt, dass es sehr viel besser ist, möglichst oberflächlich zu bleiben. Er übernimmt auch nie wirklich die Verantwortung. Rutte ist der Manager der Niederlande GmbH. Die Verantwortung tragen seine Abteilungsleiter. Alles an ihm ist vage, auch sein Privatleben. Er ist undefinierbar, er hat kein Profil. Man kann sich an ihm nicht festhalten. Deshalb gleitet alles an ihm ab.
Alles gleitet von ihm ab, omdat hij geen profiel heeft.
Kerstin Schweighöfer berichtete aus Den Haag. Bei der Impfstoffverteilung in Europa gäbe es riesige Ungleichheiten. Nach Ansicht von Österreichs Bundeskanzler Kurz und den Regierungschefs von Bulgarien, Kroatien, Lettland, Slowenien und Tschechien. Die haben deshalb nämlich einen Beschwerdebrief nach Brüssel geschickt und einen EU-Gipfel gefordert. Währenddessen haben einige Länder in der EU die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen ausgesetzt. Nach Dänemark, auch Norwegen, Island, Bulgarien und Irland. In der kleinen Republik Moldau gibt es ebenfalls Streit um die Corona-Impfstoffe. Allerdings verläuft der entlang anderer Linien. Es geht nicht um die Verteilung, sondern um die Frage, ob der russische Impfstoff Sputnik V oder im Westen hergestellte Vakzine gespritzt werden sollen. Maja Sandu, seit Ende des vergangenen Jahres das neue Staatsoberhaupt, hat sich vorgenommen, das Land zu reformieren und Moldau näher an die EU heranzuführen. Florian Kellermann berichtet.
Die Corona-Pandemie trifft die Republik Moldau besonders hart. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei über 250. Jeder dritte durchgeführte Test ist positiv. Die Präsidentin Maia Sandu wandte sich vergangene Woche an die Bürger. Ein Mann aus der Stadt Jalowen, 55 Jahre alt, war der 4.001. Corona-Tote. Jede Stunde stirbt ein Moldauer an Corona. Auch viele Ärzte haben uns verlassen. Brüder, Schwestern, gute Freunde, wir alle haben jemanden verloren. Das medizinische Personal ist am Ende seiner Kräfte. Die Krankenhäuser sind voll. Es gibt immer mehr schwere Verläufe. Maia Sandu ruft die Menschen dazu auf, sich an die Maßnahmen der Regierung zu halten, Masken zu tragen und sich die Hände zu waschen. Bei den Einschränkungen des öffentlichen Lebens arbeitet die Präsidentin Hand in Hand mit der Regierung und dem Parlament. Dennoch sorgt Corona für einen fundamentalen politischen Streit in der Republik Moldau. Während Maia Sandu auf Impfstoff aus dem Westen setzt, fordert ihr Vorgänger Igor Dodon, das Land solle sich um das russische Produkt Sputnik V bemühen. Schon im vergangenen Herbst sagte er, noch als Präsident, ich vertraue dem russischen Impfstoff. Ich hoffe sehr, dass er alle Etappen der Zulassung in Moldau erfolgreich durchläuft. Ich habe mich schon an die Russische Föderation gewandt, damit wir so schnell wie möglich die ersten Impfdosen bekommen. Ich bin auch bereit, mich selbst damit impfen zu lassen. Nun, als Ex-Präsident und Vorsitzender der größten Parlamentspartei wirft Dodon Maia Sandu vor, durch ihren prowestlichen Kurs die Chance auf eine flächendeckende Impfung mit Sputnik V zu verspielen. Das Präparat ist in Moldau zwar inzwischen zugelassen, aber nur zur Verimpfung in privaten Kliniken. Maia Sandu habe indes erste Erfolge mit ihrer Strategie, im Westen Unterstützung zu suchen, sagt Julian Groza von der Denkfabrik Institut für Europapolitik und Reformen in Chișinău. Rumänien hat vor einer Woche medizinische Ausrüstung geliefert. Gleichzeitig konnte die Republik Moldau mit den Covid-Impfungen beginnen für das medizinische Personal. Ein Teil der Dosen kommt ebenfalls aus Rumänien als Geschenk und ein anderer aus dem COVAX-Programm der WHO. Wir haben bis jetzt über 35.000 Dosen bekommen. Deutschland ist einer der Hauptsponsoren des COVAX-Programms. Der Impfstreit ist ein weiteres Kapitel in einer ohnehin schon erbitterten politischen Auseinandersetzung in Moldau. Präsidentin Maia Sandu hat dem Land einen Kurswechsel versprochen und strebt vorgezogene Parlamentswahlen an. Vor kurzem erklärte sie das noch einmal im staatlichen Fernsehen. Die Menschen sollen die Chance bekommen, ehrliche Abgeordnete zu wählen, damit wir die Justiz reformieren und die Korruption beenden können. Unter den aktuellen Abgeordneten sind viele, die schon 3 oder 4 Mal die Fraktion gewechselt haben. Was seit 2 Jahren im Parlament passiert, hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist eine korrupte Struktur. Umfragen zeigen, das sehen auch viele Moldauer so. Die Partei PAS, die Maia Sandu unterstützt, könnte bei Neuwahlen die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Nach einem solchen Wahlerfolg könnte PAS dann eine Regierung bilden, die mit der Präsidentin zusammen Reformen umsetzt. Alle anderen Parteien jedoch wollen Neuwahlen verhindern, mutmaßlich wegen ihrer schlechten Umfragewerte. Eine politische Krise mit unklarem Ausgang, meint Experte Julian Groza. Die Institutionen, Parlament und Präsident, blockieren sich gegenseitig. Die allermeisten Abgeordneten wollen einfach keine vorgezogenen Wahlen, obwohl alle wissen, dass wir sie brauchen, damit sich das Land weiterentwickeln kann. Denn die westlichen Partner, darunter die EU, haben klargemacht, in Sachen Corona wollen sie helfen. Aber eine substanzielle finanzielle Unterstützung des Landes werde es erst geben, wenn Maia Sandu Reformen durchs Parlament bringen kann.
Warum ein Impfstoff zum Politikum wird, schilderte uns Florian Kellermann aus der Republik Moldau. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.